Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört den Barrel-Rolligsten Podcast der Welt. Ich bin Star Fox Manu, der cleverste Podcast-Fuchs der Welt.
Naja.
Und mir gegenüber sitzt die Kröte.
Guten Morgen. Na, Alter! Passt jetzt sogar ein bisschen, weil meine Stimme ist ein bisschen gedämpft. Also ich habe zumindest eine Kröte im Hals. Deswegen Entschuldigung schon mal vorab, falls meine Stimme ein kleines bisschen gedämpft klingt. Aber ja.
Das ist nur ein Audiofilter, um dich mehr sexy zu machen. Das
geht so. Richtig sexy ist das nicht, weil es klingt so derart nasal.
Aber Micha, es ist doch tatsächlich nicht wirklich ein neues Star Fox erschienen für die Switch. Was sollen denn diese ganzen Anspielungen hier? Nintendo wird doch nicht etwa die Fans bedienen und ein neues Star Fox herausgebracht
haben. Ja, das wäre ja eine Sensation, wenn sie das mal machen würden. Also
kommt direkt nach F-Zero.
Ja, also man muss es mit einem Jein beantworten, denn Nintendo hat ja schon das eine oder andere Mal mit Ubisoft zusammengearbeitet und zuletzt mit diesem Mario Rabbit Spiel, dem wirklich sehr guten Mario Rabbit Spiel. Also
es ist fantastisch.
Ja, ja. Wenn Nintendo clever ist, machen die das halt öfter mit Ubisoft oder geben dann halt mal Aufträge für ein richtig großes Nintendo Game. Und das Coole ist, dass die jetzt bei einem neuen Titel, der heißt Starlink, haben sie eine Kollaboration mit Star Fox gemacht. So, also die gibt's nur, also dieses Spiel gibt's für mehrere Plattformen, für PlayStation 4, für Xbox und für die Switch. Aber für Switch gibt's exklusive Inhalte und exklusive Missionen, die sich um den pelzigen Piloten drehen.
Genau. Das nur so als kleiner Teaser, wir kommen da später nochmal da dazu, aber lass uns erstmal generell reden. Es ist natürlich kein Star Fox Spiel und kein Nintendo Spiel, sondern eigentlich ein bisschen wie so ein DLC oder Mission Paket, aber dazu kommen wir später. Mhm. Lass uns ganz vorne anfangen. Starlink wurde auf der E3, glaube ich, gezeigt und ist ein Vertreter der Toys to Life? Genre,
ja, Toys to Life,
genau. Die eigentlich Toys to Life Genre, was man eigentlich schon tot geglaubt hatte. Also man hatte bei der Präsentation von Ubisoft gedacht, jetzt kommt die mit ihrem Spielzeug, was irgendwie auf den Controller aufgesteckt wird und dann landet es in meinem Spiel.
Ja.
Kennen wir aus den Lego-Spielen, Lego Infinity hatte das, wo man
eben diese
ganzen Lego
Stopp.
Lego Dimensions.
Genau. So heißt das. Und Disney Infinity.
Disney Infinity, genau. Entschuldigung. Ja, ja. Seit Disney Disney Infinity war das mit den Figuren und Lego hatte das auch mit Dimensions, genau, da gab es ja so ein Dimensionstor. Mhm. Und beide haben ja damit gespielt, dass sie so verschiedene Lizenzen aus ihren ganzen Franchises damit reinbringen. Und dann gab es ja auch als Urvater des Genres, nenne ich es jetzt mal, die kleinen Drachen um Spyro.
Ja, der Skylanders.
Genau. Ja. Die haben das ja so ein bisschen etabliert damals. Und alle diese drei Spieleserien gibt's nicht mehr. Also die waren zwar zu ihrer Zeit jeweils auch relativ erfolgreich und haben sich ja auch ganz gut verkauft. Aber das Einzige, was noch als Plastikschrott eigentlich übrig geblieben ist, was sich verkauft, sind ja die Amiibos von Nintendo, die aber ja nicht so wirklich ein eigenes Spiel haben, sondern eher so Sammelfiguren sind, die dann mal ein kleines Paketchen freischalten oder so. Von daher ging's mir zumindest so, dass ich gedacht habe, wow, Ubisoft traut sich was. Entweder hat ihre Entwicklung zu lang gedauert, weil sie diesen Markt jetzt verpasst haben, oder sie versuchen es halt wieder zu beleben. Wie ging es dir denn da bei der Ankündigung?
Ja, ich habe jetzt auch tatsächlich dann erstmal nur das Spielzeug gesehen. Da war ich so, ja, ich weiß nicht. Also ich habe mich auch gewundert, weil ich nicht, dass ich irgendwas gegen Raumschiffe als Spielzeug hätte oder so. Also ich kann mich sogar ganz gut damit identifizieren, weil ich als Kind früher auch so diese Lego-Science-Fiction-Baukästen hatte. Also da gab es ja irgendwie.
Ich hab aus Lego nur Raumschiffe gebaut. Ich habe nie was anderes.
Ja, da gab es doch diese Space-Linie, wo man irgendwie auch so. Also, und ich hatte das so, also mein Bruder und ich, wir waren in zwei gegenüberliegenden Spielzimmern auf einem gemeinsamen Flur und jeder Raum von uns hatte, war sozusagen ein eigener Planet und dann haben wir uns dann irgendwie so Planen aufgebaut und ich hatte halt diesen, ich nannte ihn den Meteorplanet, also ich habe so Steine in Alufolie eingewickelt und die dann so draufgeht, damit ich so eine Landschaft hatte und da diese schwarze Lego-Station draufgestellt. Ich habe den Namen leider nicht mehr parat, aber das war so schwarz, Neon, irgendwie so von den Farben. Und er hatte den Eisplanet. So haben sich dann unsere Forschungsgruppen immer in der Mitte getroffen und hatten immer so diesen Traum, mal wirklich tatsächlich in so einem Raumschiff zu sitzen und so weiter. Also es ging halt so weit, dass wir dann in gemeinsamen Familienurlaub unsere Expeditionsfiguren, also es gab den etablierte Protagonisten bei uns, da mitgenommen haben. Und ich weiß noch ganz genau, dass eine meiner Lieblingsfiguren dann von einer Welle am Strand weggespielt worden ist und ich Blut und Wasser geheult habe, dass die dann weg war, weil ich habe mit der halt relativ viele Geschichten erlebt. Naja, und dann habe ich das Spielzeug gesehen, jetzt von Ubisoft, und gedacht, ja, eigentlich ist das geil, weil ich glaube, ziemlich viele Kinder haben dann wahrscheinlich dann ja auch so ähnliche Träume wie ich. Also, weil ich meine, das ist ja total faszinierend mit einem Raumschiff durch die Luft, fremde Galaxien erforschen und sowas alles, mega cool. Und so rein vom Spielzeugaspekt kann ich das absolut verstehen. Ich finde da nur diese Kopplung mit dem Videospiel so aus einem wirtschaftlichen Dings merkwürdig. Das Kiste im Hintergrund ist übrigens meine Katze, die versucht, in eine Kiste reinzukriechen.
Die versucht, in die Starlink-Kiste reinzuhüpfen, genau. Also, das Spiel Starlink Battle for Atlas ist tatsächlich eine neue IP. Das wundert mich bei der Sache auch noch ein bisschen, dass sie nicht mit einer bekannten Kinderserie oder so sich da verknüpft haben, sondern Ubisoft hat gesagt, nö, wir bringen jetzt wirklich eine komplett eigene Marke raus. Es ist wirklich von Ubisoft selber, es ist keine Cartoon Network-Serie oder so. Das hatte ich im ersten Moment vielleicht gedacht. Aber es hat genau diesen Eindruck bei mir so hinterlassen, auch im Spiel, die Charaktere sind so, wie sie wirken, sprechen sie schon eher Kinder an, also schon eher jugendliche Kinder, ich sage jetzt mal unter 14, 15 so, ja, danach findet man es vielleicht schon nicht mehr ganz so cool, so dieses typische 12, 13, 14-jährige Kinder und Mädchen, die halt sich für Weltraum interessieren, Kinder und Mädchen habe ich gesagt, Jungs und Mädchen, genau, so, da ist der jugendliche Junge dabei, die kecke Draufgängerin, die auch irgendwie beide so in diesem gleichen Alter sind, als Identifikationsfiguren, und dann gibt es den liebevollen Außerirdischen, dann gibt es den lustigen Sidekick, der irgendwie aussieht wie so ein Haustier, dann gibt es den väterlichen Mentor, du weißt genau, was ich meine, gell? Alle diese Charakterstereotypen sind da drin und diese Zwischenanimationen, die Zwischensequenzen und das ganze Setting, so es geht um Freundschaft, es geht um Zusammenhalt, es geht um Familie, das wirkte komplett so, wenn du das Spiel weglässt, hatte ich das Gefühl, ich schaue jetzt gerade so ein Kinderkanalprogramm oder Comedy Central oder wie sie alle heißen, diese Cartoons halt, die wir früher auch in dem Alter geguckt haben, nur halt mit diesem 3D animierten Look.
Genau. Vielleicht können wir da an dieser Stelle mal bleiben. Also lass uns, bevor wir zum eigentlichen Spiel kommen, da mal bei diesem Inhaltlichen bleiben. Das war so auch die erste Überraschung, die ich hatte. Ich habe nämlich genau dasselbe Gefühl gehabt wie du. Ich dachte so, ja, Saturday Morning.
Mhm. Ich wollte mir direkt ein Pyjama anziehen, ja, und ein Pullover.
Genau. Und so, also es macht so diesen Eindruck am Anfang. Dann startet man das Spiel und es ist eigentlich ziemlich geiler Saturday Morning Cartoon. Ja, also echt gut produziert so. Man hat ein bisschen das Gefühl, man guckt einen CGI-Film. Sehr, sehr fett inszeniert. Also die Einstiegssequenzen sind echt gut gemacht. Und so mit der Zeit da habe ich dann auch gedacht, ja, die Figuren sind zwar auf den ersten Blick Abziehfiguren, aber ist es dann so, dass so Gespräche ganz typisch über so Funksprüche hauptsächlich ablaufen und so weiter und so fort. Je mehr man über die erfahren hat, desto mehr sind mir die auch tatsächlich ans Herz gewachsen. Jetzt nicht so, also vielleicht nicht so ganz krass wie meine Kindheitsfiguren, aber es ging schon mir schon so, dass ich die dann halt auch am Ende dann tatsächlich lieb gewonnen habe. Und das war so die zweite Überraschung. Und es liegt daran, dass diese Figuren, obwohl es diese stereotypischen Figuren sind, trotzdem relativ gute, richtig gute Sprecher bekommen haben, sogar im Deutschen. Wusste jetzt auch mal.
Na, das ist jetzt mein Kritikpunkt. Die deutschen Sprecher finde ich alle ein bisschen.
Na gut, also ich habe es auch hauptsächlich auf Englisch
gespielt. Aber halt Cartoon.
Genau, also Cartoon. Ja. Ich habe es auch hauptsächlich auf Englisch gespielt, aber ich muss sagen, dass die Synchro fand ich total cool. Und mir hat sehr gefallen, dadurch, dass es ja für Jüngere ansprechen sollte, dass das Ganze aber auch einfach eine junge und peppe Sprache hatte. Und ich bin ganz ehrlich, also ich mag Science-Fiction, ich mag auch düstere Science-Fiction, ich stehe auf so Kram wie Blade Runner und wenn das so bedeutungsschwangerer Shit ist und Dystopie und so und allen geht scheiße, weißt du, und dann kommen Terminator und reißen allen die Eingeweide aus, das ist super. Aber ich finde dieses Bunte, finde ich auch total cool. Also es war so erfrischend, anders, abwechslungsreich und mal so, ja, klar, es ist unbekannter Weltraum, aber irgendwie ist es auch cool, im Weltraum zu sein. Und da gibt's diesen Levi, den fanden alle total nervig. Das ist so ein YouTuber-Typ irgendwie.
Ja, also der Instagrammt quasi seine Weltraumreise. Man denkt so,
what? Ja, aber ich fand den, also der hat immer so eine ganz moderne Sprache. So, der sagt so Sachen wie Chill mal deine Basis oder so. Aber es passte super in dieses Ding rein, weil er diesen Spirit mitgebracht hat, der halt einfach vielen Science-Fiction-Sachen fehlt. Auf Nerd-Jung getrimmte Star Trek-Sache, irgendwie, dass man Bock hat, auch Welten zu erforschen. Und deswegen fand ich das so von dieser Kraft, aus dieser Perspektive richtig cool. Und das Spiel ist bunt.
Ja, und ich möchte da anschließen, ich stimme dir da voll zu, es ist bunt, es ist vor allem extrem positiv. Ja. Das mag ich total. Es ist eine positive Science-Fiction, es ist keine Dystopie. Es gibt natürlich eine Alien-Bedrohung und Menschen in Not. Und du hilfst diesen Menschen, du hilfst diesem Planeten und du kämpfst für die gute Sache. Und Aliens. Es ist eine keine große, tiefgehende Geschichte, aber es ist eine unglaublich positive und hoffnungsvolle Geschichte. Ja. Und es geht um Zusammenhalt, Familie, wie ich es auch schon gesagt habe. Und es ist emotional und es hat so ein bisschen Star Trek-Flair, dadurch, dass es eben so eine positive Zukunftsvision ist. Natürlich geht es ums Kämpfen, weil wenn wir jetzt zum Spiel überleiten, es ist ein unglaublich actionlastiges Spiel. Ja. Es ist jetzt kein Adventure oder sowas oder ein träges Spiel. Es ist eigentlich das bessere No Man's Sky, finde ich. Es hat nämlich sehr viel Anleihen. Es geht sehr viel um Erkunden, es geht sehr viel um Entdeckung, Forschen, aber es ist immer auch geile Action dabei. Also wirklich geile Action. Ich hatte das nicht erwartet von diesem Spiel, dass mir das so Bock macht, mit diesen Raumschiffen auf den Planeten und aber auch im Weltraum zu kämpfen, weil diese zwei Ebenen hat's. Da kommen wir jetzt ja dazu. Es gibt eben klassische Dogfights im Weltraum und dort auch ein paar Spezialmissionen, aber im größten Teil befindet man sich eigentlich so im, man schwebt mit seinem Raumschiff über der Planetenoberfläche und erkundet dort und kämpft dort und ist eigentlich so abgekapselte kleine Open-World-Spielchen, oder? So kann man es eigentlich
sagen. So kann man sagen. Also No Man's Sky ist schon ein ziemlich direkter Vergleich. Also ästhetisch muss man da erstmal dran denken, weil das ähnlich einen sehr mutigen Umgang mit Farm hat. Es ist alles so eher so.
Ja, aber so kann man es nennen.
Ich finde es aber geil. Also das ist schon, es ist nicht, also No Man's Sky geht schon so eher in diese Retro-Vibe-Richtung, so Neon-Farben, wo da Starlink hat schon eher so in diesen CGI-Bund-Look. Also ich musste da oft, also CGI-Film finde ich schon ein ganz guter Vergleich. Man hat schon ein bisschen das Pixar-Gefühl. Aber auf eine coole Art. Also hat mir echt gut gefallen. Und tatsächlich so auf den ersten Blick hast du auch so, was die Ästhetik und so auch generell, wie sich das, das Explorative anfühlt, es ist sehr, sehr ähnlich. Also wichtigster Unterschied, man kann nie aus seinem Vehikel aussteigen, das sollte man mal klar sagen. Du kannst bei No Man's Sky ja rausgehen. Und No Man's Sky hat viel, viel mehr mit Farming und Ressourcen sammeln. Du musst ja mit deiner Kanone irgendwie den ganzen so Stein jetzt
zerstören. Ja, und ist viel langsamer und größer
also natürlich. Hat natürlich einen anderen Fokus. Aber so von der Art, dass du über diesen Planeten drüber gehst und da so bestimmte Punkte findest und mit diesen Punkten interagierst und dort halt auch weitere Anhaltspunkte für weitere Missionen bekommst, ähneln sich die beiden sehr. Und auch so das Gefühl, wenn man auf so einem Planeten landet, man kann ja wirklich dann auf dem Planeten zufliegen und dann erreicht man, kommt man in den Orbit, in die Atmosphäre rein und von dort aus dann zur Planetenoberfläche. Also es ist wirklich original wie bei No Man's Sky. Was aber gut ist, also das meine ich jetzt durchaus positiv. Es sind auch Sachen,
die... Es ist absolut positiv zu sehen. Es ist halt quasi No Man's Sky Feeling, aber natürlich in einem abgekapselten, nicht prozedural generierten Universum, was No Man's Sky ja wirklich tatsächlich ausmacht. Aber es ist halt genau das, was wir bei No Man's Sky, also ich persönlich zumindest vermisst habe, nämlich irgendwie eine Geschichte, mehr wirklich konkreten Inhalt und eine dichtere Welt. Also das Problem für mich bei No Man's Sky ist natürlich auch dessen Stärke, dass man auf dem Planeten manchmal, die sehr zufällig generiert sind, auch nicht wirklich was Spannendes findet. Und das Problem hat hier Battle for Atlas, also Starlink, nicht, weil es halt nur eine Handvoll von Planeten gibt und die sind halt nicht zufallsgeneriert. Genau. Sie haben aber die Optik, wie bei No Man's Sky, von so, würfel mal den DNA-Baukasten durch und erzeugen mal irgendwelche Dinos mit lila Streifen. Ja? Ja. Also diese Ästhetik ist drin, aber eben nicht mit diesem Random Generator, sondern wirklich von Entwicklern erstellt. Und wenn wir jetzt darüber reden, wir haben die gleichen Dinge gesehen auf dem Planeten, aber du hast trotzdem das Gefühl, du entdeckst diesen Planeten zum ersten Mal. Und was gibt's da auf diesem Planeten zu tun? Also wir haben gesagt, so leichtes Open World, das ist natürlich ein Ubisoft-Spiel. Das merkt man schon sehr deutlich, dass es ein Ubisoft-Spiel ist. Ja. Weil diese Ubisoft-Formel, die wir halt kennen, die ja oft so ein bisschen verschrien ist, die findet man dort, ich sage jetzt mal so leicht runtergedampft, auf jedem Planeten wieder. Und hat dort auch die gleichen Sachen zu tun, wie halt bei einem Assassin's Creed oder
so zum Beispiel. Ja, vielleicht können wir da diesen ersten großen Kritikpunkt auch einbringen. Also das ist ein bisschen die Scheiße an dem Spiel, dass es zwar geil von den Landschaften ist und so, und es gibt auch wirklich die Unique Spots, wo man viele Geheimnisse entdeckt, und es gibt halt auch so Punkte, wo man wirklich so in Tunnel reinfliegen kann, man findet dann irgendwie so Schätze und Ressourcen und so. Also es ist schon, also Entdecker-Feeling und Exploration macht schon echt Bock. Und dann gibt's halt so ein paar Sammelsachen, die sind auch, die binden sich auch ganz fließend in das ganze Spielgeschehen ein. Also zum Beispiel, wenn du dann irgendwie an so einem, ich sag mal, Dinosaurierwesen irgendwie vorbeifliegst, dann kannst du das auch scannen mit deinem DNA-Scanner. Und dann
Auch so ein Ding, was original von No Man's Sky ist.
Also wirklich genau. Wie Robin Sky, aber dann muss man einmal um das Vieh rumfliegen und das zwei, dreimal bei derselben Art machen, damit das in die Datenbank aufgenommen wird. Also auch das ist da so drin. Das ist ganz cool. Das Problem ist, dass diese Aufgaben, die du bekommst, die wiederholen sich mit der Zeit leider. Weil das Ganze.
Extrem.
Ja, weil das Ganze so, wie so eine Art Wirtschaftssystem aufgebaut ist. Also man muss sich vorstellen, du hast halt auf diesen Planeten hast du verschiedene Elemente. Das sind zum einen so Außenbasis. Station von Alien-Forschern. Die hocken dann irgendwie.
Aber dir positiv gesinnt.
Ja, genau. Also die sind dir positiv gesinnt.
Nicht die Alien-Bedrohung.
Nicht die Bedrohung. Genau. Also das sind Freunde oder Leute, die sagen, ist mir egal. Wenn du mir hilfst, habe ich dir auch. Und zu denen kannst du hin. Und das stellt sich so da in der Gestalt, dass du da einfach irgendwie auf so ein Gebäude zufliegst, drückst X und dann hast du so einen kleinen Dialog und dann reden sie kurz mit dir und dann kannst du so Aufgaben annehmen und dann die bestehen meistens daraus, dass du Ressourcen beschaffst, dass du Angreifer, das sind meistens Weltraumpiraten, verscheust oder halt so eine große Roboterarmee, die irgendwie Farmstationen bedroht, was weiß ich, irgendwie sowas. Und diese Missionen gibt's irgendwie zu tausendfach. Die sind auch immer gleich.
Also, ja, die
sind random generated. Genau, das sind so Sachen, wo du auch immer denselben Story-Dialog hast und du hast immer wieder dieselben Sachen, das ist das eine. Und das andere ist, ich meine, du hast ja gerade schon gesagt, das ist ein Ubisoft-Spiel, also gibt's da auch quasi wieder Ubi-Towers. Und das sind aber diesmal welche, wo du natürlich nicht drauf klettern musst oder so, weil du sitzt ja immer in deinem Vehikel drin, sondern das sind so Türme, die vernebeln einen Bereich von deiner Karte. Also du hast so eine Planetenkarte, das sind insgesamt diese 7 Planeten und da gibt's überall so Nebel, der sieht von der Atmosphäre ja mega geil aus, weil du dann wirklich in so einen Sturm reinfliegen musst und so. Und irgendwo drin in diesem Sturm ist so ein Turm, der einen Energiekern hat und der wird von kleineren Türmen beschützt, die auch Geschosse von sich schießen und so. Und das spielt sich immer so ein bisschen wie ein Bosskampf, wenn man...
Wie so ein Bossfight, genau. Ja. Schieß auf die roten Kugeln.
Das ist so, ist so die ersten 3, 4, 5 Mal auch geil. Also danach hast du nämlich, also das ist wirklich auch ein fordernder Kampf, weil dann auch Symbolen, also haben wir, glaube ich, gar nicht gesagt, wenn man auf der Planetenoberfläche ist, dann fühlt sich das Ganze eher so an wie so ein Hovercraft irgendwie. Also du bewegst, du fliegst da jetzt nicht, du kannst zwar auch wegfliegen, aber dann ist die Navigation eine andere, sondern das ist eher wie so ein...
Naja, aber du kannst theoretisch wechseln. Ich habe es zwar auch nie gemacht bei diesen Bodenkämpfen, aber du könntest theoretisch auch hochfliegen und dann eben wirklich, aber dann bist du eigentlich zu schnell und zu wendig für diese Kämpfe, weil du eher strafen
willst. Habe ich manchmal gemacht, um auszuweichen oder so, also um mal schnell aus einer Lage rauszukommen, aber man muss dann echt schnell wieder reindrehen, deswegen, aber die Navigation auf dem Boden, und da kommen wir gleich zu der Action nochmal genauer zu, ist halt wirklich eigentlich ziemlich direkt. Ja, und das ist so die ersten Male wirklich geil, aber das machst du immer wieder und immer wieder und immer wieder, bis du halt so checklistenartig eigentlich immer verschiedene Aufgaben ablöst. Und dein Ziel ist...
Und ein Planet lang machen diese Aufgaben ja auch 3, 4 Mal Spaß. Also weil man ja so das Gefühl hat, man hat ja wirklich so ein Progressionssystem. Du siehst auf der rechten Seite immer, wie sicher der Planet schon ist. Also jeder Planet ist eben bedroht von dieser Bedrohung halt. Ja, von diesen roten...
Ja, sagen wir einfach...
Nee,
so, Roboter. Das sind einfach so eine Roboter.
Ja, ist doch wurscht. Das kann man ja nicht spoilern. Keiner kennt doch diese IP. Es sind halt einfach Gegner.
Sag mal, es sind diese Roboter. Also ja, die Terminators kommen auch vor, die sind nur nicht so...
Und wenn du dich nicht um den Planeten kümmerst, sondern um die Aufgaben und die Bewohner, dann übernehmen die halt quasi den Planeten. Dann siehst du halt so eine Prozentanzeige, wie stark die Bedrohung ist. Und je mehr Aufgaben du machst, dann werden die Stationen besser. Dann kannst du zu diesen Stationen, zu diesen Questgebern hingehen. Dann kannst denen quasi auch helfen, die Station zu verbessern. Dann bekommst du dort auch bessere Sachen, kannst bessere Sachen verkaufen, kannst auch so Mods kaufen. Also es ist ziemlich umfangreich. Und das macht einen Planet lang richtig, richtig Laune, diesen Planeten zu verbessern und diese Bedrohung in die Enge zu treiben. Da gibt es ja eben diese Türme, die wir gerade hatten. Die brauchst du halt, um mehr zu sehen. Und dann gibt es immer einen Prime. Das sind dann quasi so diese Bossgegner pro Planet. Die machen auch tierisch Bock, sind aber leider dann auch immer die gleichen. Und dann gibt es halt so diese Standard-Quests. Und die machen eine Zeit lang ja auch Bock. Und das Farmen und Grinden macht ja eine Zeit lang auch Spaß. Und dann hast du so das Gefühl, jetzt habe ich das geschafft. Und dann merkst du auf einmal so, ja, kacke, das muss ich jetzt irgendwie 7 Planeten lang machen. Ja. Und nee, da habe ich jetzt irgendwie nicht so, und da hat es mich dann auch verloren, das Spiel. Also bis zu diesem Punkt hatte ich wirklich mega viel Spaß, viel, viel mehr, als ich gedacht hatte. Und wenn du dann so einen Planeten hast, dann kommt irgendwann auch noch im Weltraum so eine Bedrohung, die ich jetzt nicht unbedingt spoilern möchte, aber es sind so große Schiffe, die du dann halt auch, richtig große Weltraumkämpfe, die auch so ein bisschen eine Star-Wars-Anleihe dann drin haben. Und das macht auch richtig Spaß und ist auch richtig knifflig, wenn du auf einem hohen Schwierigkeitsgrad spielst. Und dann merkst du, jetzt muss ich das alles, was ich jetzt gerade gemacht habe, nochmal und nochmal und nochmal machen. Und da frage ich mich dann immer, was das soll. Also das kann doch jetzt auch nicht der Sinn der Sache sein, da einfach nur den gleichen Content nochmal reinzurotzen. Also nach 10 Stunden war bei mir völlig die Luft raus bei diesem Spiel. Und bis dahin fand ich es aber geil.
Ja, das ist echt schade und das ist das Problem. Also zwischendurch gibt es halt auch immer wieder so Sachen, die auch mehr storyrelevant sind und so. Und ab da wird's dann auch wieder, macht es dann auch wieder Spaß. Aber du hast ja immer dieses Füllmaterial irgendwie drin. Du hast immer so dieses ja, mach doch hier noch die Ressource und da und sammel das irgendwie an. Und irgendwie ist es teilweise auch mandatory, damit du halt Upgrades bekommen kannst. Du kriegst ja für, das gibt ja für jeden Scheiß eine Währung. Und das kannst dann irgendwie in deine Waffen rein investieren und alles. Und das brauchst du teilweise auch. Und du kannst natürlich rein theoretisch völlig frei durch dieses Universum fliegen, auch ohne Ladezeiten. Also man kann wirklich vom Planet in den Weltraum, dann auf einen anderen Planet. Das wuppt alles so, wie man wie man das auch von No Man's Sky gewohnt ist, also das ist die größte Freiheit, aber es gibt natürlich schon eine natürliche Barriere, also du kannst jetzt nicht einfach den entferntesten Planeten ansteuern und denken, alles zu rocken, da sind die Gegner dann
auch. Du kannst nicht einfach die Main Quest spielen, das geht halt nicht, bei Assassin's Creed geht es manchmal so ein bisschen, aber dann musst du auch wieder sagen, oh, ich bin jetzt zu niedrig Level und das Gefühl habe ich hier dann auch. Du musst dann manchmal wieder zurück auf den Planeten und da weiterkämpfen und die Wirtschaft dort verbessern, damit du eben genügend Module hast, um die dann auch wieder zu besseren Modulen zu verwandeln und so weiter, den Level zu steigern, um deinen Charakter und deinen Piloten aufzuleveln und. Und das hat mich genervt, dieser Grind. Naja, und das ist nur eins der Probleme. Das zweite ist, da müssen wir jetzt mal zu dieser grundlegenden Mechanik kommen. Das ist jetzt ja per se erstmal nur das Spiel gewesen. Und dieses Raumschiff, was du im Spiel spielst, das könnt ihr euch so vorstellen, wenn ihr das Bild noch nicht gesehen habt, da ist so ein kleiner Adapter dabei, den man so auf den Controller schnallt, wie so ein Strap-on. Und da klebt man dann quasi, da klickt man so dieses Raumschiff oben drauf. Du hast dann einen so einen Einschub, wo der Pilot oder die Pilotin drin steckt. Und da ist dann so ein kleiner Chip drin, wie so ein, ja, wie so ein USB-Stecker, kann man sich das eigentlich vorstellen. Da macht so Klick und dann hast du den Piloten oder die Pilotin, dann wird der vom Spiel erkannt und dann klickst du das Raumschiff oben drauf. Das ist vielleicht so groß wie so ein, ja, wie so ein Teller, oder? So ein bisschen, so ein Handteller groß und dann eben so halt die Flügel. Und dann kannst du die Flügel und die Waffen einzeln noch abstecken und aufstecken. Also jedes Raumschiff besteht eben aus so einem Rumpf, zwei Flügeln und zwei Waffenslots. Und die kannst du frei miteinander kombinieren. In dem Grundset ist eben ein Schiff, ein Pilot und zwei Waffen dabei. Und du kannst dann Ubisoft-like dir oder eben wie die anderen Toys-to-Life-Geschichten diese Zusatzpakete kaufen und hast halt andere Schiffe, die haben halt ein bisschen andere Gewichtklasse oder sind ein bisschen wendiger oder schneller. Aber vor allem die Piloten und die Waffen haben eben halt auch eigene Features, eigene Special Moves, eigene Schadensquotienten, eigene Elemente, Feuerwaffen, Elementarwaffen und so weiter und so fort, die in dem Grundspiel jetzt alle erstmal nicht mal dabei sind. Ja.
Also das Ding ist, es ist auch so ein zweischneidiges Schwert. Also lassen wir ganz rein bei der Mechanik bleiben. Die macht schon Bock, aber richtig. Also wir hatten jetzt
das Ein- und Ausstecken meinst du jetzt, oder?
Da müssen wir jetzt da müssen wir jetzt auch zu unserer Position als Reviewer dazu auch sagen, dass wir jetzt von Ubisoft tatsächlich auch alle zum Start verfügbaren, und da war sogar ein Schiff dabei, das noch nicht mal angekündigt war, wirklich alles zugeschickt haben, was es da an Toys gab. Also alle Waffen, alle Piloten, alle Raumschiffe. Und wenn man das alles hat, wir reden hier von einem Wert von, ich weiß nicht, was muss man dafür bezahlen? 300, 400 Euro?
Naja, ein Raumschiff kostet 25, 29 Euro oder so. Das Grundspiel kostet 70, 80, glaube ich, mit den Schiffen. Also 60 fürs Spiel und dann quasi nochmal ein Schiff. Und die Waffen weiß ich gar nicht genau, was die kosten.
Aber ich glaube, die kosten so 12 Euro oder so. Irgendwie
Da sind da immer zwei Waffen.
Ist schon viel. Dabei, also das ist eine Menge Asche, das man da drauflegen muss. Über den Preis reden wir gleich, wenn man das nämlich aber alles hat.
Nur Vollständigkeit halber, ein Schiffpack kostet 30 Euro. Da ist ein Pilot dabei und zwei neue Waffen. Also im Prinzip, wenn man da eins kauft, ist man schon gut dabei, würde ich sagen. Dann hat man schon eine gute Bandbreite. Genau. Und dann gibt es natürlich noch einzelne.
Also, sagen wir mal, Geld machen. Ist für euch überhaupt gar kein Problem. Und ihr habt das ganze Zeug, ihr habt das ganze Zeug hier vorliegen. Das macht schon richtig Bock. Also dieses Zusammenstecken von Waffen, weil es ist ja diese Magie von Toys to Life. Deswegen heißt es ja so, dass sobald du dann deine Frankenstein-Kreation aus von deinem Raumschiff irgendwie zusammengesteckt hast, irgendwie taucht es ja wirklich eins zu eins im Spiel so auf und spielt sich auch noch. Also du kannst es ja spielen.
Ja. Und du spürst es ja
tatsächlich. Es hat auch irgendwie, also das hat dann auch Eigenschaften, wie zum Beispiel, dass wenn du ganz viele schwere Waffen drauf tust, dann wird es auch schwerfälliger und schwerer. Das gibt's dann auch so Stats, die im Spiel dir das im Menü auch direkt anzeigen, welche Auswirkungen diese Kombination haben. Und und das macht halt auch deshalb Bock, weil wenn du das alles dann vor dich hinlegst, dann kannst du zwar nicht so ganz bequem so ganz auf der Couch fläzen, weil du ja immer noch alles griffbereit haben musst, aber du bist quasi ein bisschen involvierter auch als Mensch. Ne? Also du hast halt irgendwie dann das Gefühl, du
musst. Ich habe ständig diese Schiffe gewechselt, die Waffen gewechselt, weil du natürlich auch dann Gegner hast, wo dann dran steht, hey, der reagiert halt jetzt nicht auf Feuer. Das ist jetzt irgendwie ein Feuermonster selber, also stecke ich halt klack, klack. Und es geht ja wirklich dermaßen gut. Also das Material macht auch wirklich Spaß, das anzufassen. Ja. Es ist mega robust, du hast nicht das Gefühl, es kracht irgendwie gleich was ab, sondern du ziehst irgendwie heftig an diesem Ding, um das Schiff zu wechseln. Es klickt richtig schön befriedigend auf dieser Basis. Ja. Und es dauert auch nur ein paar Sekunden, dann so die Waffen auszuwechseln. Ja, also du hast auch nicht das Gefühl, jetzt muss ich schon wieder die Waffe wechseln, sondern mir hat es total Spaß gemacht, diese Waffen zu kombinieren und auszutauschen. Und das hat sich besser angefühlt, als jetzt nur quasi in einem Menü die Waffe zu ändern. Das hat wirklich Bock gemacht, zwischen diesen ganzen Spielzeug zu sitzen. Also ich war so ein bisschen happy hier, habe ich schon gemerkt. Genau. Ich habe so gegrinst, als ich das Zeug um mich rum in der Hand hatte.
Das ist schon ganz cool. Und also ich habe das eher so als Presets benutzt. Also ich habe die Schiffe, die habe ich dann so zurechtgestellt. Ne? Ja. Also den Piloten rein und dann schon die richtigen Waffen drauf, so bis ich so mein Optimum gefunden habe. Also gibt's so Schiffe, die sind ein bisschen schwerer, ein bisschen gepanzerter, gibt's Schiffe, die sind ein bisschen leichter. Das Ganze dann so ein bisschen gedreht. Und dann muss man dazu sagen, also bevor jetzt zu dieser Preispolitik kommen, vielleicht weil wir gerade bei Waffen und so sind, man kann diese Waffen im Spiel noch zusätzlich modifizieren. Also man kann mit dem ganzen Ressourcenscheiß, den man da irgendwie vorher einsammelt, kannst du ja noch deine Waffen weiter aufbessern. Du kannst sie dann irgendwie stärker machen, kannst irgendwie die Stats verbessern und so. Bis du am Ende wirklich richtig wuchtige Schiffe hast, die aber auch echt wuchtige Action machen. Also, und das ist wirklich ein Highlight an diesem Spiel. Also auch nach diesem ganzen generischen Missionskram ist mir das nie müde geworden, da einfach irgendwie so eine Meute von Alien-Robotern reinzustürzen, die erstmal einzufrieren und damit so eine RAM-Attacke dann zu zerschmettern.
Oder sowas. Ja, und auch die Kombination, also das macht auch Spaß, rum zu experimentieren. Dann hast du irgendwie so eine Stasis-Waffe, die dann irgendwie so eine Rakete abfeuert, also immer nur eine und lädt sich dann wieder auf, bist relativ langsam. Aber wenn die dann trifft, dann schweben die Feinde in so einer Stasis-Wolke irgendwie hoch, weil sie dann keine Erdanziehung mehr haben auf dem Planeten. Und dann kannst du irgendwie gezielt mit deiner Gatling-Gun reinrammen. Oder du nimmst dann die Eisraketen, frierst die Gegner ein, dann werden sie langsamer und ballerst dann mit deinem Flammenwerfer und brätst die dann so, dass sie doppelt Schaden kriegen. Einmal erhitzt sich dann ihre Basis und kriegen dadurch Schaden. Oder du hast dann so Wolken, die du irgendwie abschießt mit so einer Rakete, so lila Wolken, ich weiß nicht, was das für ein Material ist, und das kannst du dann noch, so entsteht dann so ein Sturm, und das kannst du auch noch anzünden. Also es macht unglaublich Spaß, weil wir halt diese ganzen Waffenmodule jetzt hier hatten. Aber ich habe mich dann auch mal testweise eben so als guter Review alles zur Seite gelegt und nur mit dem Startpaket gespielt, weil ich dachte, das ist ja quasi die Ausgangslage. Und das ist schon ein ordentlicher Nachteil. Also wenn du nur diese Standardwaffe, die Eis und die Feuer hast, ist schon okay. Aber dann fehlt dir halt dieses Wechseln der Schiffe, der Piloten und der Dings. Du hast dann halt zwei Piloten. Ja, aber das ist nicht der große Unterschied, sondern die Waffen und die Schiffe machen den großen Unterschied. Und wenn ich dann denke, dass ich das jetzt alles einzeln hätte nachkaufen müssen, um diesen Spaß zu haben, den ich mit der vollen Packung habe, das ist schon echt heftig. Weil du kannst es dir im Spiel, und das ist der Knackpunkt, nicht freispielen, wie bei vielen anderen Titeln, wo du sagst, du kannst es dir auch irgendwie kaufen, aber du kannst auch in-game irgendwie was damit dir freispielen. Das geht tatsächlich nicht. Und das ist wirklich ein Dilemma. Also, außer du kaufst die Deluxe-Digital-Version, da ist alles dabei, die ist aber dann auch ordentlich
teuer. Ja, die kostet 99€. Also auch doppelt.
Nur für ein digitales Paket, ohne ein einziges Spielzeug.
Richtig, also das hat den Vorteil, dass man da tatsächlich alles dann auch, wie der Name sagt, dann auch nur in so einer digitalen Version im Menü abrufbar hat. Das funktioniert dann so wie ein normales Aufrufsmenü, wie man es so aus anderen Science-Fiction-Spielen kennt, wie so ein Hangar quasi. Ne? Nicht ganz so elegant, aber auch alles handelbar. Und du hast aber und übrigens, wenn man Sachen ansteckt, doch mal kurz als Randinformation, dann bleiben die auch tatsächlich 7 Tage lang digital abgespeichert, was für die Switch-Version zum Beispiel sinnvoll ist. Also wenn du das digital hast, du steckst es an, merkt sich das Spiel das für 7 Tage. Also wenn du jetzt mal irgendwie unterwegs bist, hast du eine Woche Zeit, das, diese Teile dann auch zu benutzen. Das nur so als Info, falls ihr das
gefällt. Ja, für unterwegs gerade ganz wichtig. Oder wenn du eben mit einem Freund im Koop das Spiel spielst, weil jeder kauft sich irgendwie ein unterschiedliches Schiff, dann steckt es jeder bei dem anderen mal kurz drauf und dann hat man quasi die Möglichkeit, auch wenn der Freund dann wieder heimgeht, diese Schiffe dann eine Woche lang zu spielen. Also, aber es ist trotzdem nicht fair genug, finde ich.
Koop, reden wir gleich mal separat drüber. Lass uns mal ganz kurz bei dieser Preispolitik bleiben. Das ist ein Riesenproblem bei diesem Spiel. Also es ist natürlich völlig klar, dass Toys to Life eine teure Angelegenheit ist. Das weiß jeder. Also das ist das ist auch Sinn der Sache, dass man da viel Geld ausgibt und so. Ich finde aber, das Spiel ist so gut, dass es sich gar nicht so sehr auf das Toys for Life-Konzept konzentrieren muss. Also klar, die Kritik mit der Missionsstruktur hatten wir, aber es macht ja abgesehen davon Spaß. Und ich finde, dass dieser Aspekt da voll reingrätscht, weil es halt einfach so Schwierigkeitsgradhöhen gibt, die durch diese Toys to Life-Sache einfach reinkommen. Und es kommt dann in so ein Areal, wo man sagen kann, ja, das ist Pay to Win. Also ein einfaches Beispiel, wenn du abgeschossen wirst, hast du so viele Leben, wie viele Schiffe du auch hast.
In echt.
Also jetzt hatten wir natürlich die Auswahl von 7 Schiffen. Also wenn wir jetzt mal irgendwie eine echt schwere
Mission... Echt, waren es 5 oder 7? 5, 6? 7 Stück? Echt?
Ach so, stimmt. Entschuldigung.
Ich hab 6, weil du hast ja noch die Switch, das Switch-Schiff.
Genau, der Arwing für Star Fox sind 7. Also du hast jetzt diese 6 Leben sozusagen. Mhm. Und damit sind dann auch die Missionen bewältigbar. Und es gibt aber auch, aber wenn du jetzt irgendwie nur ein physisches Schiff hast oder sagen wir mal 2 begrenztest, dann wirst du halt einfach nach diesem Leben zurückgesetzt zum letzten Checkpoint und muss den Kampf dann nochmal machen. Die Kämpfe sind teilweise schon ganz schön lang. Also die sind schon schwierig. Jetzt sage ich, okay, schwere Spiele sind ja jetzt nicht das Problem, aber das ist ja trotzdem ein Spiel, was für Jüngere gedacht ist irgendwie. Da weiß ich jetzt nicht unbedingt, ob man das unbedingt so machen muss. Und dann sind ja noch weitere Hürden drin. Also das eine wären dann die Waffen. Du hast ja bestimmte Elementarwaffen. Die einen haben Eis, die anderen haben Feuer und so weiter und so fort. Und es gibt bestimmte Empfindlichkeiten gegenüber bestimmten Gegnern. Und wenn du dann jetzt gerade nicht das richtige Waffenpack irgendwie oder die richtige Waffenkombination gekauft hast, dann kommst du dann einfach irgendwie vor so eine Hürde. Dann ist das Spiel nicht unmöglich. Man kann das auf jeden Fall auch weiterspielen. Aber dann werden die Kämpfe einfach mühseliger. Dann werden die einfach so unnötig in die Länge gestreckt. Und dann kommt das Drittes noch hinzu. Das ganze Ding hat da schon so einen gewissen Action-Adventure-Flair. Und also gibt es auch so bestimmte Stellen, wo du zum Beispiel so Rätsel lösen musst. Du musst so Tore aufschießen. Und das funktioniert dann teilweise auch nur mit bestimmten Waffen. Und das ist so...
Genau. Du schießt dann immer mit bestimmten Elementen drauf und keine Ahnung, als Beispiel jetzt Feuer lässt so ein Knöppel irgendwie verschieben, musst du wie so ein Puzzle quasi das hinschieben und Eis zeigt dir aber das Symbol, was drunter ist, oder? Ja. So als Beispiel mal. Solche Rätselchen und die kannst du nicht lösen, wenn du nicht irgendwie einen Großteil der Waffen hast und das finde ich echt daneben und das muss man auch so klar ansprechen. Es ist spielerisch so geil, das Spiel, dass ich das ab doppelten Nachteil empfinde, dass, wie du gesagt hast, dass man quasi die Spielzeuge haben muss, um das volle Paket des Spiels zu genießen. Und das finde ich total schade. Ich habe nichts dagegen, wie bei Hearthstone und Co., wenn die Möglichkeit existiert, mehr Geld in das Spiel reinzustecken. Natürlich gibt es auch ethische Probleme, aber bei Starlink fände ich es einfach, weil es auch so eine junge Zielgruppe ist, wäre das absolut fair, das vielleicht durch Grind oder so zu ermöglichen, ja? Weil dann lass mich halt irgendwie noch 5-6 Stunden Missionen machen, dann habe ich irgendeine Währung und kann mir davon ein Schiff virtuell auch kaufen. Also warum denn nicht? Also das finde ich ist ein echt wirklich ein Kritikpunkt, den muss ich Ubisoft hier auch anhören und hoffentlich irgendwie noch patchen oder so. Ich weiß es nicht, ob das möglich ist, aber da kann nicht unmöglich sein, das über einen Patch freizuschalten, weil die Digital Deluxe Version hat das diese Möglichkeit, die Schiffe zu wechseln. Und deswegen wäre das wirklich meine Bitte, dass sich da noch was tut aus Kundensicht. Weil ich glaube nicht, dass sie dadurch weniger verkaufen, ehrlich gesagt.
Wir sind auch nicht die Ersten, die sich darüber beschweren.
Ja. Und das Spiel wird abgestraft, auch bei den Kritikern, also auch nicht nur bei uns, sondern ja auch bei den Ratings wird das wirklich hart kritisiert und gerade, weil es halt auch ein Familienprodukt ist.
Ja, und das ist ein bisschen schade, also klar, weil ich glaube nämlich, dass die Raumschiffe an sich schon cool genug sind, dass man da, wenn man die mal im Spiel sieht und man ist irgendwie so, stellt euch vor, das ist der kleine Micha und der sieht diese ganzen Sachen mit der Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe, dann will man die ja sowieso haben. Und das ist cool. Und dann gibt es aber trotzdem ein Publikum, so Erwachsene wie wir, die sagen, ja, ist geil, aber uns würde das jetzt auch reichen, wenn man jetzt mal ein Schiff hat oder so und es ist okay, wenn man das Spiel jetzt rein digital spielt, dann ist es halt, wäre es doch echt okay gewesen, dann den normalen Preis zu nehmen, statt diese 100 Euro und dann zu sagen, okay, vielleicht haben wir andere Mechaniken drin, die einfach diese Produktion ansprechen. Da steht das Spiel sich ein bisschen im Weg. Und das ist einfach sehr, sehr ärgerlich, dass man darauf angewiesen ist, je nachdem, welche Version man irgendwie kauft.
Absolut. Gut, dann lass uns aber noch ganz kurz, also der Koop-Modus ist cool, man kann jederzeit direkt den zweiten Controller an. Das gibt auch dann wirklich auch nochmal so Adapter. Also übrigens habe ich diesen Adapter, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe den Adapter irgendwann auf den zweiten Controller gesteckt und es neben mich gestellt, weil mir war das zu schwer zum Spielen.
Ja, ich wollte nicht immer.
Die Schiffe sind wirklich schwer.
Ich wollte ehrlich gesagt auch nicht immer Plastik in der Fresse haben, deswegen.
Ja, aber das ist auch einfach schwer. Also mir hat es einfach, habe ich schon schwer gesagt, wenn dieser Controller dann mit diesem ganzen Zeug da oben drauf ist. Naja, ich habe es dann neben mich gestellt. Natürlich kann man das dann auch für den zweiten Pad-Controller machen und du kannst on the fly einfach mitspielen. Dann teilt sich der Bildschirm und macht mega Spaß, weil du das komplette Spielerlebnis hast, nur halt mit zwei Raumschiffen. Wirklich cool.
Ja. Ja.
Und da geht's dann auch digital. Du musst dann nicht das zweite Schiff irgendwie wirklich
anstecken. Genau, also der zweite Spieler hat auch Zugriff auf alles, was der Main-Spieler sozusagen hat. Also klar ist, dass, das muss man an der Stelle auch sagen, dass man seine Kampagne dann spielt. Also du kannst jetzt nicht mit einem Gast-Account sozusagen dann einen zweiten Spielstand befüllen und an der Stelle weitermachen, das geht nicht.
Den gibt's auch nicht wirklich. Der wird jetzt auch nicht von der Story oder so erwähnt oder so.
Aber macht Bock. Also was muss man so sehen, dass der Bildschirm wird dann in der Mitte vertikal tatsächlich geteilt, also nicht horizontal, sondern vertikal. Und das läuft super gut auf der Konsole. Also es gibt da überhaupt gar keine Performance-Einbußen. Auf der Switch so ein bisschen, da sage ich auch gleich nochmal was zu der Switch-Version. Aber es ist echt super spielbar. Die Raumschiffe dürfen sich dann nicht zu weit voneinander entfernen. Also das ist, ich vermute mal auch, also es macht jetzt so rein von der technischen Grundlage auch Sinn, weil die Welt wird ja zu einem bestimmten Punkt gescreamt. Das sagt dir das Spiel aber auch immer. Es gibt immer so ein kleines Symbol und dann wird der andere dann halt einfach zurückgesetzt.
Sie erklären es thematisch auch passend über diesen Starlink. Mhm. Also die sind ja alle quasi miteinander verbunden und du bekommst dann auch einen Boni. Es gibt dann auch Spezialkräfte, die du aufrüsten kannst, dass deine Kollegen, wenn sie sehr nah sind, mehr Schaden machen. Das finde ich dann auch
ganz genau. Cool. Also das wird, aber es macht echt Bock. Also die Action ist ja eh schon fett allein. Die Steuerung ist auch so wunderbar. Also wie, das haben wir gar nicht gesagt, ne? Die Steuerung ist so gut und so, also man kriegt ein richtig gutes Gefühl für dieses Momentum der Schiffe und so. Das ist total toll gemacht. Und zu zweit ist das ein richtig geiles Ding. Und da ist es mit dem Grind auch gar nicht so dramatisch, würde ich sagen, weil man ja zu zweit ist. Also man kann sich dann auch so parallel noch ein bisschen unterhalten. Und der lockere Ton passt dann echt auch super. Also wenn Levi dann wieder so einen Spruch irgendwie drückt, dann kann man sich darüber gemeinsam aufregen, schmunzeln, wenn wir das auch gut finden. Aber es passt einfach gut in so eine Core-Atmosphäre rein. Und ich finde, den Code-Modus kann ich nicht hoch genug loben. Den finde ich super. In so einem Spiel habe ich den auch null erwartet. Also ich wusste es vorher nicht mal, bevor ich das Koop? What denn? Koop? Und dann ausprobiert und das Ding ist richtig geil. Also es macht richtig Spaß, kann ich nur sagen.
Absolut zu empfehlen. Läuft auch wirklich super auf der PS4. Jetzt sag noch mal ein paar Takte zu der Switch-Version. Also jetzt gar nicht mal technisch. Ich glaube, das ist einigermaßen okay, glaube ich. Gell? Wie ist es denn mit dem Star Fox-Modul? Weil der hat ja tatsächlich eine ganz eigene Geschichte. Der gehört ja nicht so richtig dazu. Wie haben sie das denn geschafft? Taucht er dann in einem separaten Menüpunkt auf oder wie muss man sich das vorstellen mit dem Arwing und dem Star Fox?
Ja, das ist witzig.
Weil in meiner Version gibt's den einfach nicht. Der taucht da nicht auf oder so.
Ja, du musst dir das ein bisschen vorstellen wie so ein Director's Cut von einem Film, wo man Figuren einfach so wegretuschiert hat oder so. Also so muss man das vorstellen. Stell dir mal vor, Fox McCloud hätte sich in der PS4 und Xbox-Fassung am Set so derart daneben benommen, hat irgendwie voll auf das Catering gekotzt, so weil er voll trunken
aussah. Dafür ist er bekannt.
Ja. Also einfach mal Radauts gemacht und dann hat die Filmproduktion gesagt, nee, mit dem wollen wir nichts zu tun haben, mit dem assoziieren wir uns nicht. Und deswegen schneiden sie den aus dem Film raus. So wirkt das.
Also der ist in deiner Version von Anfang an direkt mit dabei. Von
Anfang an dabei. Und weil das ganze Ding ja sowieso, die ganze Welt ja ganz viele verschiedene Alienrassen hat, die ja auch teilweise ziemlich abgefahren sind. Und da gibt es ja auch sogar einen.
Das ist auch,
gell? Genau, einer hat ja eh so, der sieht ja aus wie ein riesiger Leguan. Da passt das erstaunlicherweise gut rein. Also klar, weil du die kennst, ist schon so ein bisschen, schon so ein ganz kleines Fremdkörpergefühl. Aber es passt viel besser zusammen, als ich erwartet hätte. Also es ist so, es ist nicht so zu 200% homogen, wie es jetzt bei dem Mario Rabbit Spiel ist. Ich finde, da ist es einen Tacken besser gelungen. Aber es ist schon ziemlich nah dran. Und das Geile ist, dass da gibt es eigene Missionen, da geht es halt um diesen Erzfeind von Fox McCloud. Ich habe seinen Namen vergessen, es ist auch irgend so ein Fuchs
mit so. Und der taucht dann, sorry, dass ich so einhacke, der taucht dann irgendwann in der Main-Storyline irgendwann auf, seine Missionstrip.
Oder? Genau, also du kannst dich dann halt dazu entscheiden, dann diese Missionen dann zu machen. Okay. Und du kannst, also da gibt es halt extra für Star Fox dann halt so einen eigenen Missionszweig. Und ich würde schätzen, der ist so Stunde, eineinhalb Stunden lang, also gute DLC-Länge. Ist jetzt nicht, also nicht vollwertiges Star Fox-Spiel deswegen automatisch, aber dieses Star Fox-Feeling kommt trotzdem auf, weil du natürlich den Arwing im Spiel hast und weil auch Musik aus Star Fox übernommen wurde.
Cool. Aber macht man mit ihm dann die gleichen Sachen, wie man jetzt mit den anderen Charakteren macht auf dem Planeten und so? Oder hat der dann auch dieses Star Fox-Gameplay so ein bisschen mehr mit drin?
Also er macht schon genau dasselbe. Also
ist nicht so ein Rail-Shooter dann auf einmal.
Okay. Nee, das nicht. Aber er hat dafür, doch, also es gibt ja diese Dreadnoughts, dann jetzt am meisten an Star Fox, dann musst du ja wirklich in die Raumschiffe reinfliegen und so Star Wars-mäßig durch so einen Tunnel, da hat man dann auf jeden Fall sofort ein Star Fox-Gefühl. Das sind aber so ziemlich die einzigen Sequenzen, weil ansonsten, also was die Besonderheit, die er gegenüber anderen Schiffen hat, ist, dass der tatsächlich keine extra Waffen braucht. Also der hat vom Bord aus direkt so einen, diesen Laser, den es halt auch im normalen Spiel gibt, im normalen Star Fox. Das ist auch ganz interessant, weil du dann, wenn du dann eine Waffe abziehst, sind immer links, rechts auf jedem Flügel eine Waffe. Und wenn du dann eine davon weglässt, kannst du immer noch mit einem Laser schießen und den auch aufladen cool. wie in Star Fox. Also wenn du die Taste gedrückt hältst, dann machst du und dann gibt es diesen Doppel-Laserschuss. Und das Geile ist, was wirklich richtig geil ist, also ich bin jetzt nicht der ultra krasseste, also ich liebe die Spiele, aber diese anthropomorphen Figuren bin ich nicht der größte Fan von. Aber geil ist, dass die Ubisoft alle Originalsprecher von der Original-Figur weggekriegt hat. Also von Falco, Peppy, den.
Und die tauchen dann auch wieder auf, so als Co-Piloten.
Und auch die Stimme von Fox McCloud. Und die sind ja, das sind ja also verhältnismäßig viele Dialoge. Und ich habe noch nie so viel Dialog in einem Star Fox-Game gehört, obwohl das jetzt nur so ein kleiner Teil ist. Und für Fans ist es schon richtig, richtig gut. Und ich würde sagen, das Ding ist, also man kann nochmal trotzdem noch 2-3 Takte zur Technik bei der Switch-Version. Es sieht für die Switch schon echt gut aus. Wenn man aber vorher die PS4-Version gespielt hat, dann ist es schon ein Rückschritt. Also die läuft ziemlich gut, die Switch-Version. Also die läuft nicht so mit 100%ig 30 FPS, aber ich finde das alles spielbar und machbar. Und es ist trotzdem diese riesige Welt und Weltraum sieht super aus. Es ist bunt und farbenfroh und so weiter. Die Performance geht jetzt im Koop auch nicht so merklich runter. Das geht eigentlich erstaunlicherweise auch gut. Aber man kann den Koop nur am Fernseher spielen. Also es geht nicht andocken.
Ja, das hätte mich jetzt aber auch gewundert.
Also dafür reicht die Performance wirklich nicht aus. Also Undock kannst du schon ganz gut spielen. Also dann geht die Qualität zwar noch mal ein Stück runter. Das merkst du an so Details wie, dass erst, dass in der Entfernung bestimmte Sachen dann einfach grober werden und so. Aber alles jetzt nicht so furchtbar schlimm. Also kann man alles auf jeden Fall machen. Aber dafür hat wahrscheinlich die Performance einfach nicht gereicht, dass man dann irgendwie auch undockt noch spielen kann. Also im Handheld-Mode. Das geht halt nicht. Das ist
die was ich jetzt tatsächlich noch gerne ausprobiert hätte, habe ich jetzt nicht die Gelegenheit. Ich frage mich gerade, was würde denn passieren, wenn ich jetzt den R-Ring von dir ausleihe und den bei der PS4-Version anschließe?
Dann
oder den Fox McCloud aufstecke.
Dann macht deine PS4 dieses One-Up-Geräusch von Mario.
Nee, hast du das mal ausprobiert?
Nee, dann passiert nichts. Also dann ist
einfach, passiert, er kennt ihn dann nicht.
Ist halt ein kompatibles Schiff.
Aber das wäre doch geil gewesen dann, oder? Eine Nintendo-Figur auf der PS4 oder auf der Xbox. Also wir haben jetzt immer nur PS4 und Switch gesagt, gibt's natürlich auch für die Xbox.
Also ich habe die Meldung für Achievements ausgeschaltet. Das müsste ich mal nachgucken. Vielleicht gibt's da irgendwie einen Witz, einen Gag. Versuchen kann man es ja mal.
Glaube ich nicht. Weißt du, was noch geil wäre? Die Xbox-Version sollte noch den Master Chief als Figur rausbringen.
Oh ja. Und
das wäre doch auch noch geil. Da gibt's auch so
Weltraum. Das würde sogar gut funktionieren, weil der Cortana sitzt im Helm, ne? Dann konnten die ja auch Dialoge führen. Also es gäbe ja genug. Also die beiden hätten bestimmt eine Menge zu besprechen. Deswegen glaube ich, der wäre auf jeden Fall auch eine Menge. Ja, also da gibt es Möglichkeiten. Aber ich finde das echt, das muss ich sagen, also wir hatten jetzt viel Kritik an Starlink, aber diese Nintendo-Kollaboration, die finde ich ziemlich cool. Und ich finde, wenn Nintendo clever ist, machen die das öfter mit Ubisoft.
Also gibt, mein Appell wäre, Ubisoft soll die Star-Fox-Lizenz kriegen und quasi das mit Starlink, quasi mit der Engine, die sie da jetzt da haben, ein Star Fox Spiel machen. Das finde ich tatsächlich richtig gut.
Diese House Engine Snowdrop
bestimmt.
Snowdrop, ne? Irgendwie, also willst du auch schon Steep und so gemacht haben.
Ja. Also auf jeden Fall ein cooles Spiel. Ich bin echt sehr angetan, bis auf diese Grind und Dings. Aber bis dahin hat sehr viel Spaß gemacht und die Preispolitik. Also ich glaube, das hat man sehr deutlich rausgehört. Wenn ihr wirklich Bock auf dieses Spiel habt, würde ich tatsächlich sagen, wenn, dann kauft die Digitalversion, die Deluxe-Edition, wenn ihr euch das Geld leisten könnt, weil dann hat man alles und dann weil dann macht's am meisten Spaß, wenn man alle Schiffe hat und alle Waffen, weil ansonsten muss man halt echt deutlich mehr Geld ausgeben oder man beschränkt sich dann halt auf 1 bis 2 Schiffe und dann hat man aber noch insgesamt mehr Geld ausgegeben und hat weniger Inhalt. Also von daher kann ich eigentlich momentan nicht dazu raten, dieses Spiel zu kaufen und wenn man nicht widerstehen kann, dann würde ich zur Digital-Deluxe-Version greifen. Wie würdest du das denn sehen?
Ja, das ist echt schwierig, ne? Da schlagen jetzt 2 Herzen. Also wir jetzt als Reviewer einfach den Luxus, das Spiel im vollen Umfang spielen zu können. Und es ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Spiel mit ein paar Kritikpunkten, dass, also ich habe dem ursprünglich, also ich habe ja auch einen Game-Protest geschrieben, ich habe dem eine 78 gegeben. Das ist so ein Bereich, wo man sagt, das Spiel ist super, Genre-Fans gucken sich das eh an. So für eine allumfängliche Empfehlung gibt es halt einfach so ein paar Backen. Und das war bei mir halt diese wiederholende Missionsstruktur, die mir dann irgendwann ganz schön auf den Piss gegangen ist. Aber davon abgesehen hat mir das Spiel wirklich sehr gut gefallen und weitaus besser, als ich gedacht hätte. Aber das Problem ist eben, dann wurde halt da eine Abwertung vorgenommen, sodass es in den 60er-Bereich geschrumpft ist, weil das ganze Ding halt einfach so teuer ist. Und ich finde, das ist, also wenn man alles kaufen muss und du kannst für dasselbe Geld aber eigentlich im Grunde genommen eine neue Konsole kaufen, irgendwie scheiße. Also ich finde das als Option, finde ich es cool, weil ich würde mir, kann mir echt vorstellen, dass Kinder da trotzdem diese Raumschiffe sammeln wollen, auch wenn du die im Spiel schon hast. Ich glaube sogar eher, dass es einen Werbeeffekt hätte, wenn man weiß, okay, das ist ein Schiff so cool. Da hätte man sich ja einen anderen Bonus einfallen lassen können, wo die Erwachsenen vielleicht sagen, da brauche ich jetzt nicht unbedingt vielleicht was Kosmetisches, was, ich weiß nicht, da gäbe es bestimmt irgendeine Idee, wo man die Spielbarkeit nicht einschränkt, aber vielleicht ein Extra findet, dass dann den Kauf dieses Schiffes trotzdem irgendwie rechtfertigt. Also vom haptischen mal abgesehen, dass man es da wechseln kann.
Ja.
Aber das finde ich halt extrem schade, dass da so im Weg steht. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, von dem Geld mal abgesehen, ist es eindeutig der beste Toys Life-Titel, den es bisher gegeben hat. Also im Vergleich zu Lego Dimensions, was langweilige Kackscheiße war. Wie hieß das? Disney Infinity war ganz furchtbar langweilig und Skylanders war so okay. Und da finde ich, ist Starlink schon erstens was Eigenständiges und es ist schon eins der besseren
Toys. Ja, weil es von sich aus ohne Spielzeug auch einfach ein gutes Spiel ist.
Ja. Genau. Also das muss man dem auch für gut halten, trotz aller Kritik. Also ein schwieriges Thema, bin ich mal gespannt. Also ich finde übrigens bemerkenswert, dass dieser, jetzt habe ich hier parallel einen Trailer aufgemacht von dem Spiel und das ist irgendwie so ein Trailer von einem Jungen, der davon träumt, in die Sterne drauf zu gehen und habe ich mich jetzt gerade ein bisschen selber entdeckt.
Da ist halt eine Promotion in. Bin gespannt, wie sich das entwickelt, ob die Käufer und Käuferinnen das annehmen oder ob das jetzt rapide im Preis sinkt und ob Toys to Life zurückkehrt oder ob Ubisoft da noch was patcht. Also das werde ich sehr genau beobachten. Würde ich euch auch empfehlen, das ein bisschen im Auge zu behalten, wenn man Bock auf das Spiel hat. Vielleicht noch ein bisschen warten und gucken, wie sich das jetzt entwickelt, weil da kann sich, glaube ich, noch einiges tun. Sowohl was diese Ingame-Käufe angeht, die möglich wären, als auch, dass die ganze Preispolitik vielleicht geändert wird. Ich bin gespannt. Wir werden das dann auch nochmal zumindest auf Discord, Twitter und Facebook und so bekannt geben, wenn uns da irgendwas begegnet. Und falls ihr das mit beobachten wollt, dann followt uns dort. Dann kriegt ihr das auch nochmal mit. Oder ihr bei einem intern Moin, bei unserer Rückblickfolge können wir sowas ja dann auch nochmal ansprechen, die immer samstags kommt.
Jo, alles gut. Klar.
Das war's für uns hier mit Starlink Battle for Atlas für PS4, für Xbox und für Switch und dort mit Star Fox Lizenz integriert. Vielen Dank beim Zuhören und wir wünschen euch jetzt noch viel Spaß im Weltraum, falls ihr auch Starlink spielt und wir hören uns morgen an dieser Stelle wieder.
Tschüss. Bis dann. Ciao.